Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine. Lass dir helfen. Man kann darüber denken, wie man will. Alkohol ist in unserer Gesellschaft überall präsent. In einer Sendung des Deutschlandfunks durfte ich an einer Gesprächsrunde genau zu diesem Thema teilnehmen. Hier der Mitschnitt. Mit dabei die Autorin Eva Bieringer und die Redakteurin des Deutschlandfunks Brigitte Baetz.
Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Alkohol ist überall, selbst wenn man ihn nicht trinken möchte oder sollte.
Wenn das Volk der Dichter und Denker an Himmelfahrt mal so richtig die Sau rauslassen will, dann auf Malle.
Kannst du das auch nachvollziehen? Strand, abends bechern und essen gehen und das war's eigentlich, oder?
An der Playa de Palma treten zwei trinkfeste Vereine zum Trichtersaufen an.
Jetzt mal ehrlich, das Allerschönste auf der Wiesn, die erste Mass. Ihr trinkt euch selber dumm, wenn das überhaupt noch geht. Und zwar haben wir da vorne 10 Gläser Kölsch mit feinstem Gerstensaft stehen.
Was trinkst denn du, Andi?
Ich trinke Wasser.
Oh, Wasser.
Wer keine Lust drauf hat, muss sich immer noch erklären. Ja, warum denn nicht? Diese Erfahrung hat bestimmt schon jeder gemacht. Ich auf jeden Fall. Mein Name ist Brigitte Baetz. Und wir haben heute zu Gast Burkhard Thom.
Ich bin seit 29 Jahren trockener Alkoholiker. Und bin damit beschäftigt, während meiner Rente seit 6 Jahren Menschen zu unterstützen, die Angst vor Rückfällen haben. Das ist der eine Part. Und der zweite Part ist, ich versuche, den Angehörigen eine Stimme zu geben. Und gerade aus dem Grunde stört es mich besonders, dass Alkohol eben wirklich allgegenwärtig ist.
Nun geht es bei uns hier bei Nachredaktionsschluss um Medien, um Berichterstattung. Was beobachten Sie da, Herr Thom?
Ja, das ist etwas, was mich schon seit Jahren stört, muss ich sagen. Also mir geht es nicht nur um die Darstellung von Alkohol, da kommen wir sicherlich auch noch zu, sondern mir geht es auch ein bisschen darum, was tun die Medien eigentlich mit den Betroffenen? Wenn ich jetzt gerade so das letzte Jahr mal Revue kapituliere, dann sehe ich dort eine ganze Reihe von Menschen, die Bücher geschrieben haben. Ich habe auch welche geschrieben, die will ich auch verkaufen, ohne Frage. Aber was mich sehr, sehr stört ist, wenn Sie mal Talkshows sehen, nehmen Sie NDR-Talkshow, nehmen Sie WDR-Talkshow, nehmen Sie Nachtcafé, was immer Sie wollen, wer taucht dort auf? Das sind die Menschen, die ein Buch geschrieben haben über Alkoholismus, die ihre eigene Lebensgeschichte erzählen. Es gibt jetzt gerade wieder so einen Fall, ein prominenter Schauspieler, der allerdings im Augenblick weniger Aufträge hat, der jetzt sein Buch rausbringt und darüber berichtet, dass er seit 10 Jahren trockener Alkoholiker ist und wie toll das doch alles ist und wie schön sein Leben ist und was alles klasse geworden ist. Finde ich alles gut. Ich bin begeistert davon. Ich finde es auch richtig, der macht Menschen Mut, dass sie aufhören zu trinken und ihren eigenen Weg finden. Aber wo bleiben in diesem Fall die Angehörigen? Wo bleiben die Eltern, die Kinder, die ja auch in dieser Ehe gelebt haben? Und die Medien produzieren also diesen Fakt sehr, sehr stark, aber den Rest beachten wir nicht. Prävention kommt gar nicht vor. So gut wie gar nicht.
Eine Betroffene, von denen Sie geredet haben, ist auch meine Kollegin Eva Bieringer, die allerdings auch ein Buch geschrieben hat. Mhm. Weil betroffen sind Sie, Frau Bieringer. Warum?
Ich bin betroffen, weil ich selbst viele Jahre lang zu viel Alkohol getrunken habe. Und es hat viele Jahre gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin, es zu schaffen, aufzuhören. Und das ist mir vor jetzt knapp 2 Jahren gelungen. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben.
Das heißt, unabhängig vom Trinken und Loslassen und Ihre Abhängigkeit oder sagen wir mal Ihren Missbrauch, so wie Sie es bezeichnen, der hat da auch mit Ihrem Beruf zu tun, oder?
Richtig. Ich bin Food-Journalistin. Das heißt, ich schreibe über Essen und Trinken, nicht nur, auch über andere Themen, aber viel über das. Und da gehört Alkohol selbstverständlich dazu. Ja, wenn Sie in ein gehobenes Restaurant gehen, dann bekommen Sie eine Weinbegleitung, die in der Regel aus einem Glas pro Gang besteht. Nicht ganz 0,1, aber man kommt da locker auf seine Flasche in einem großen Menü. Dann gab es aber davor ja noch Aperitif und danach gibt es noch Digestif. Und das Ganze dann, wenn es sein muss, jeden Tag die Woche oder zumindest mehrmals die Woche. Und das ist so ein ganz normales Pensum von Menschen, die über Essen schreiben.
Frau Bieringer, Sie haben das ja ein bisschen verfolgt, die Entwicklung der letzten Jahre. Inwiefern hat denn auch Berichterstattung dazu geführt, dass die Gastronomie da umdenkt?
Es liegt ja irgendwie in der Luft, ne? So einerseits trinkt vor allem Deutschland trinkt zu viel, das ist bekannt. Gleichzeitig ist es nicht vereinbar mit dem Lifestyle, den gerne alle haben wollen. Ja, es geht um Gesundheit, es geht um Detox. Wir wollen uns was Gutes tun, wir wollen lange leben. Da passt Alkohol einfach nicht dazu. Und ich glaube, es dauert auch einfach seine Zeit und wahrscheinlich auch noch ein Weilchen, bis das so wirklich in die Gesellschaft reinsickert, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es wird sein wie mit dem Rauchen. Menschen werden sich immer mehr bewusst werden, was Alkohol anrichtet, gerade auch, weil es Leute gibt, die darüber sprechen und schreiben. Deswegen war es auch mir so wichtig, dieses Buch zu schreiben, um einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ich glaube, dass es irgendwann total normal sein wird, zu sagen, ich trinke nicht. Und das geht dann auch Hand in Hand mit den Alternativen. Ja? Und wenn, ich meine, Gastronomen wollen in erster Linie Geld verdienen, wollen Menschen zu sich bringen, die konsumieren. Und dann müssen sie sich halt was einfallen lassen. Und ja, es funktioniert, definitiv.
Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, oder was heißt Vorwurf, zu der Beobachtung von Herrn Thom, dass wie Medien auch mit dem Thema Alkoholkrankheit oder Alkoholsucht, Alkoholmissbrauch umgehen? Haben Sie auch diese Beobachtung gemacht, dass die Angehörigen zum Beispiel zu wenig im Fokus stehen?
Absolut. Ich muss gestehen, dass ich darüber mir noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe. Also, aber es stimmt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es kommen sehr selten mal Angehörige zu Wort. Also nie eigentlich. Und die mediale Berichterstattung, klar, ist die in weiten Teilen sehr verlogen. Es gibt diese schwarzen Schafe, ja, so 2-3 Mal im Jahr fällt irgendjemand negativ auf und die Person wird dann stigmatisiert und dann heißt es, oh, die Jenny Elvers oder die Margot Käßmann, die haben es ja nicht unter Kontrolle.
Gegen die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Käßmann, wird wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.
Morgens Sekt, mittags Wein, abends eine Flasche Wodka. Das war die Tagesration von Jenny Elvers Elbertagen.
Dass Jessica Simpson ein Problem mit Schlankheitstabletten und Alkohol hat, ist nichts Neues.
Und dass aber einfach sehr, sehr viele Menschen es nicht unter Kontrolle haben, das geht in dieser Diskussion verloren. Und über Alkohol wird immer noch sehr, sehr positiv berichtet, beziehungsweise man muss sich ja allein die Werbung anschauen. Das ist ja auch Medien, sind ja auch Medien. So, also Alkohol ist schon sehr, sehr positiv besetzt in unserer Gesellschaft und auch in den Medien. Das stimmt.
Das ist, wenn man sich das anschaut, Alkohol wird im Grunde genommen glorifiziert. Es ist egal, welche Werbung wir uns anschauen. Es ist völlig egal. Wenn Sie YouTube-Videos angucken, da wird immer Partyszene bis zum geht nicht mehr. Gehen Sie auf Konzerte. Mein Sohn war jetzt gerade in Zürich auf dem Rammstein-Konzert. Wenn Sie dort Videomitschnitte sehen, die begießen sich mit Bier von oben nach unten. Wenn Sie irgendwelche Events grundsätzlicher Art sehen, da wird immer Alkohol im Spiel. Das gleiche gilt übrigens auch bei den TikToks mittlerweile. Da ist fast immer irgendwas mit Alkohol im Spiel. Und eben, wie Sie auch schon sagten, die Werbung. Die Werbung spielt hier eine ganz, ganz große Rolle.
Wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, finde ich das höchst spannend, weil es ja so ein bisschen mir das Gefühl gibt, vielleicht müssten wir wirklich aber auch unseren grundsätzlichen Umgang mit Alkohol überdenken, jetzt eben im Privatleben, aber eben auch in den Medien, weil diese Droge ist ja wirklich möglicherweise unterschätzt, so würde ich das jetzt auch sagen. Und vielleicht müssen wir auch dazu kommen, ich weiß nicht, wie Sie beiden das sehen, dass man das analog zum Rauchen anders definiert. Also Sie haben vorhin auch gesagt, Herr Thom, das wird auch sehr glorifiziert, ja, ne, jenseits der Werbung, die natürlich auch wiederum viel Geld in die Medien spült, muss man auch sagen. Ja, also hochpreisige Spirituosen bringen natürlich den Medienunternehmen auch wiederum viel Geld. Aber müssen wir grundsätzlich, ich meine als Gesellschaft ohnehin, aber was könnten die Medien da tun? Müsste man zum Beispiel hinterfragen, ob jetzt Medien sind ja zum Beispiel auch Spielfilme oder Vorabendserien, dass die gut situierte Rechtsanwältin, wenn sie sich abends mit ihrem Mann zusammensetzt und ihre Eheprobleme bespricht, vielleicht nicht das Glas Rotwein in der Hand hat?
Ja, das haben wir doch. Erinnern Sie sich mal, da ist ja ein Wandel, ist ja da schon vorangeschritten. Denken Sie mal an die alten Videos von wie hieß der nochmal, Werner Höfers Stammtisch. Da haben die Leute, die konnten sie nicht im Fernsehen erkennen, weil die sich zugequalmt hatten. Permanent wurden irgendwelche Weinflaschen auf den Tisch gestellt. Also da ist ja schon eine Menge passiert. Aber zu dem Thema Glorifizierung. Also ich kann mich erinnern, Sie haben eben nach, was müsste die Industrie tun, gefragt. Ich war vor 2 Jahren bei Stern TV und da war der Wolfgang Bosbach, unser CDU-Politiker, da. Und ich versuche mir solche Leute dann zu greifen und versuche irgendetwas zu erreichen, weil eines meiner Ziele wäre auch, dass diese blöden Flachmänner aus den Kassenzonen bei Aldi oder an den Tankstellen verschwinden. Und da habe ich den Wolfgang Bosbach damals gefragt, sagen Sie mal, können Sie mir dabei nicht helfen? Da hat er zu mir gesagt, Herr Thom, vergessen Sie es. Die Alkohollobby ist so stark, die wird sich immer irgendetwas Neues einfallen lassen, um dieses Thema zu verstärken.
Aber die Lobby war ja auch bei der Zigarettenindustrie extrem stark. Und da haben wir uns ja so ein bisschen umgewöhnt sozusagen. Also man wird nicht mehr, in Fernsehstudios wird nicht mehr geraucht. Es wird auch in den Serien wesentlich weniger geraucht. Es sei denn, es ist jemand, dem man sowieso nicht mehr über den Weg traut. Der wird dann gern als Raucher gezeigt. Frau Bieringer, wie sehen Sie das? Haben Sie auch vielleicht Vorschläge oder Vorstellungen, was die Medien da tun könnten oder wie sich die Entwicklung auch schon längst vollzogen hat möglicherweise?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin total für strengere Gesetze. Also fängt an bei Werbeverbot, weil es gibt Studien, die zeigen, dass Werbeverbote sehr effektiv sind, genauso wie den Verkauf einschränken. Und ja, einfach so ein Bewusstsein zu schaffen. Und gutes Beispiel mit dem Rauchen. Ja, da ging es auch. Warum ging es? Weil es nicht Raucherschutzgesetz gibt, weil diese grausigen Bilder auf den Zigarettenschachteln drauf sind und weil man es den Leuten regelrecht reingehämmert hat, so dass wie schädlich Rauchen einfach ist. Es rauchen trotzdem noch Menschen, aber es werden weniger und ja, ich bin mir sicher, dass das geht seinen Weg. Und man kann wahnsinnig viel mit Medien erreichen. Ein Beispiel: Sex in the City habe ich immer schon sehr, sehr gerne geschaut. Das wurde immer assoziiert mit Trinken als Emanzipation. Ja, wir haben diese tollen, erfolgreichen Single-Ladies und natürlich haben die dann ihren After-Work-Drink und wenn sie brunchen, dann trinken sie Bloody Mary. Also Alkohol war sehr, sehr präsent. Eine der Darstellerinnen übrigens, auch alkoholabhängig, hat dann aufgehört. Und jetzt gab es die Neuauflage in Just Like That und auf einmal hat Miranda ein Alkoholproblem. Ja, so sie trinkt, man sieht sie so, wie sie ihre Weinflasche beim Konzert der Freundin dabei hat und dachte schon so, das ist jetzt aber ein bisschen heftig. Und ja, so in der dritten oder vierten Folge kommt dann raus, ja, sie hat ein Problem. Und das geht dann relativ schnell seinen Weg, finde ich ein bisschen zu einfach dargestellt, aber wie auch immer. Es wurde auf jeden Fall auf das Thema hingewiesen, fand ich super, ja, dass es problematisiert wird im Vergleich zu den Staffeln davor.
Da bin ich also völlig auf Ihrer Seite. Ich glaube nur, wir müssten noch weiter gehen. Wir müssen wirklich noch viel mehr Aufklärungsarbeit. Ich komme jetzt wieder zu dem Thema der Familien und der Angehörigen. Wenn Sie überlegen, wir haben 1 bis 2 Millionen Alkoholkranke. Ja, die wir schützen wollen, wo wir für sorgen wollen, dass das nicht dazu kommt. Aber wir haben 8 bis 10 Millionen Menschen, die im Umfeld leben. Wenn wir denen Verhaltensmaßregeln geben könnten, Informationen geben können, wie sie mit einem zukünftigen oder zu erwartenden Suchtkranken umgehen, wenn wir hier mehr Aufklärung leisten würden und einfach mit der ganzen Thematik offener umgehen. Und ich finde, wenn wir Prävention betreiben wollen, dann sollte man anfangen, in den Schulen eben auch schon Kinder an die Hand nehmen. Ich habe mich auch sehr stark damit beschäftigt, dass ja Alkoholismus sehr, sehr stark genetisch beeinflusst ist. Das heißt also, wenn wir da was verändern wollen, dann müssen auch die Medien gerade schon die jungen Leute ansprechen.
Da frage ich mich aber, wenn wir jetzt wieder auf die Medien gucken, ist das die Aufgabe von Medien, das so zu machen? Frau Bieringer, wie würden Sie das beurteilen? Das ist ja immer so die Sache, ne? Als Journalist soll man aufklären, man soll aber eine möglichst neutrale Position einnehmen. Die Frage ist natürlich immer, hat man die überhaupt? Aber inwiefern sind Medien auch in der Verantwortung vielleicht, diese Aufklärung zu leisten?
Informiert, sachlich darüber berichten ist mal das eine. Ich glaube aber auch, dass man den Leuten eine positive Alternative bieten muss. Ja. Und das ist so meine Herangehensweise. Nicht nur zu sagen, es müssen jetzt alle Leute aufhören zu trinken und ich bin jetzt die spaßbefreite Emanze, die den Leuten den Alkohol wegnimmt, sondern eine positive Message draus machen und zu sagen, nüchternes Leben kann wahnsinnig toll sein. So, mir fehlt nichts. Ja, im Gegenteil, ich kann für mich einstehen, ich kann Dinge besser wahrnehmen, ich bin viel mehr verbunden mit meinen Gefühlen. Und das positiv zu verkaufen, zum Beispiel auch über Instagram, ist ja auch ein Medium, ja. Da gibt es einerseits eine Glorifizierung von Alkohol, ja, so ganz viele, vor allem junge Frauen, die mit Weingläsern und Champagnerflaschen sich darstellen. Und dem was entgegenzusetzen und sozusagen, hey, ein nüchterner Lebensstil kann total Spaß machen und cool sein und eben dieses Image zu ändern vom trostlosen, Ex-Alkoholiker oder wie auch immer, der jetzt sein Leben lang keine Freude mehr hat.
Frau Betz, darf ich Ihnen eine Gegenfrage stellen? Muss es denn sein, dass ein Privatsender hergeht und das Jenke-Projekt rausbringt, wo sich jemand 4 Wochen lang die Birne wegsäuft? Wo eine junge Frau, 24 oder 25 Jahre alt, den Nachweis erbringt, dass sie sich selber zur Alkoholikerin machen kann und das zur Primetime bei Exklusiv im Fernsehen zu bringen? Wenn die das können, dann stelle ich mir die Frage, wäre es dann nicht sinnvoll zu sagen, wie die Frau Bieringer gerade gesagt hat, weil der Ansatz ist ja absolut richtig, herzugehen und zu sagen, dann schildert doch mal die positiven Seiten. Weil wir sagen immer, wir leben nur einmal. Wenn wir Party machen, dann leben wir nur einmal. Tun wir das wirklich? Ich finde, wir leben jeden Tag neu. Wir können jeden Tag neue Dinge erleben, aber wir sterben nur einmal.
Wobei es ja sehr viele Ansätze gibt, gerade sagen wir, bei jüngeren Projekten, wie man das im Medienjargon nennt, also von öffentlich-rechtlichen Sendern zum Beispiel, dass man mal zeigt, ich versuche jetzt mal 2 Wochen auf oder mehrere Wochen auf Alkohol zu verzichten und dann passiert das und das. Das passiert ja. Aber wenn Sie das mir jetzt gerade so erzählen, haben Sie natürlich recht, dass was mich an solchen Projekten oft stört, ist, dass ja dieser Verzicht so extrem dargestellt wird, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt kann ich eine Woche zum Beispiel keinen Alkohol trinken. Oh Gott, was wird da irgendwie passieren? Ich habe da gesprochen von einer Reportage, die auf dem jungen Medienportal Funk erschienen ist. Da hat eine junge Kollegin 30 Tage auf Alkohol in Anführungszeichen verzichtet. Und das klang dann so.
Eins vorweg, ich weiß, dass 30 Tage nüchtern bleiben für viele Menschen keine Herausforderung ist. Für mich aber schon. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen wie mich, die gerne trinken und um die Frage, bin ich wirklich frei von der Flasche? Mein Konsum sieht so aus, ich trinke etwa 4-mal die Woche und auch mein Umfeld tickt ähnlich.
Es müsste ja eigentlich das Normale sein, dass man mal, egal in welchem Alter, mal eine Woche auf Alkohol, allein schon dieses Wort verzichten kann.
Ja, man verzichtet. Genau. Das hat so einen Grad an Harmlosigkeit erreicht. Ne? Alkohol ist im Grunde genommen ja völlig harmlos, weil das macht ja eigentlich auch nichts. Wenn man sich überlegt, wie viele Krankheiten davon verursacht werden, was es mit dem Gehirn macht, mit der Haut macht, mit dem Mund macht, mit der Leber macht und. Ich finde, da muss viel, viel mehr Prävention und Aufklärung betrieben werden.
Frau Bieringer, Sie haben gerade beim Begriff Verzicht gehümmt. Ihnen ist das auch aufgefallen?
Ja, natürlich. Und ich finde es sehr problematisch, aber wahrscheinlich erstmal so leicht nicht zu ändern, weil Alkohol nun mal die Stellung in der Gesellschaft hat, der er hat. Und wenn es für Leute normaler ist zu trinken, als nicht zu trinken, ist nicht trinken natürlich Verzicht. Und gleichzeitig, finde ich, funktioniert das sehr gut mit dem Dry January zum Beispiel, dass inzwischen, glaube ich, jeder und jede mal davon gehört hat, im Januar könnte man so einen alkoholfreien Monat einlegen und wie man den gestaltet, bleibt natürlich jedem Einzelnen selbst überlassen, aber überhaupt mal das Bewusstsein zu schaffen dafür und ich würde auch dafür oder ich mache dafür Werbung und sage, hey, es muss ja nicht Abstinenz für immer sein, weil mir hat es damals wahnsinnige Angst gemacht. Ja, so nie im Leben kann ich, also einfach diese Vorstellung, nie wieder zu trinken, das war nicht möglich für mich. Aber sich zu sagen, mal 1 Monat nicht, mal 2 Monate, vielleicht sogar 3 Monate nicht, das scheint doch möglich.
Was Sie jetzt gerade ansprechen, ist natürlich ein junger Mensch wie Sie, Baujahr 86, habe ich glaube ich gelesen. Mein Sohn ist Baujahr
89.
Oh ja, mein Sohn ist Baujahr 75, das heißt also, ich bin Baujahr 50, das heißt, ich bin 72. Wenn ich heute über lebenslangen Alkoholverzicht rede, dann würde mir jetzt ein Alkoholkranker sagen, die 10 Jahre, die du eventuell noch lebst, hast du leicht reden, weil das sitzt da auf einer Backe ab. Aber ich in dem Alter, ich muss doch 50 Jahre. Und dann ist das natürlich eine riesen Hemmschwelle zu sagen, ein Leben lang ohne Alkohol zu leben. Obwohl ich bleib trotzdem dabei. Null Alkohol ist die einzige Garantie, die im Leben hilft. Ne?
Mir ging ja nochmal durch den Kopf, dass wir ja, ich sage jetzt wir als Medien oder als Journalistinnen und Journalisten ja auch so Eventberichterstattung betreiben oder auch betreiben müssen. Also da gibt es das Oktoberfest, es gibt die diversen Weinfeste in allen Regionen. Es kann sich ja kein Medium, keine Zeitung, kein Sender, der in diesen Regionen zu Hause ist, erlauben, darüber nicht zu berichten. Dann richtig, wird eben, das Maß Bier ist wieder teurer geworden. Es werden natürlich auch über die ganzen Exzesse möglicherweise berichtet, wie viele Leute wieder irgendwie in den Notarztwagen gehievt werden mussten. Aber da frage ich mich ja schon, muss das auch eigentlich immer so glorifiziert werden? Ich weiß natürlich auch nicht, wie man als Medium dann damit umgeht. Also man kann ja nicht regelmäßig dann, wenn man zum Beispiel über das Oktoberfest berichtet, dann vor den Folgen des Alkoholkonsums warnen. Vielleicht kann man es aber doch, Frau Bieringer, wie sehen Sie das?
Ja, kann man auf jeden Fall. Also ich finde nicht, dass man ständig über das Oktoberfest berichten muss. Klar, wahrscheinlich die Süddeutsche muss es, weil München und die anderen Medien vielleicht auch einmal. Aber dann kann man es einmal machen und in diesem einen Text kann man auf jeden Fall auf die Gefahren von Alkohol hinweisen und sagen, letztes Jahr gab es so und so viele Krankenhausaufenthalte, weiß ich nicht, sexuellen Missbrauch, was da alles zusammenkommt, das ist doch dann der ideale Aufhänger, um das zu thematisieren.
Ja, aber es wird ja auch immer sehr verherrlicht, ne? Also allein der Anstich durch den jeweiligen Oberbürgermeister, das ist natürlich immer ein Bierfass. Ich meine, klar, ja, es ist ja auch ein Fest der Bierbrauer. Aber es ist schon eigentlich auch ziemlich erschreckend. Jetzt bin ich keine Alkoholikerin oder alkoholkrank oder jemand, der früher Alkoholmissbrauch betrieben hat. Aber selbst mich stört das, weil ich schon mich häufiger gezwungen fühle oder was heißt gezwungen fühle oder veranlasst werde, Alkohol zu trinken, obwohl ich das gar nicht möchte. Wie geht es Ihnen beiden damit eigentlich?
Also mich persönlich stört es nicht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Allerdings, wie gesagt, bei 30 Jahren in diesem Jahr, ja, Alkohol gehört zum Leben. Ne? Also wir werden nicht die Augen verschließen können. Aber ich finde, wenn man hergeht und breitflächig regelmäßig auch in Betrieben Informationen verteilt und so weiter. Und wenn sich wie beim Rauchen dieser Begriff der Gefahr durch Alkohol mal ausbreitet, dann interessiert hinterher keinen mehr, wenn lokal, ich sag jetzt mal, wie ist Münchner Oktoberfest, dann da auch, ich sag jetzt mal, Werbung in Anführungsstrichen betrieben wird. Das werden sie niemals ausschließen. Also dann müssten sie die ganze Alkoholindustrie irgendwann mal schließen. Aber das hat ja auch keiner vor, ne?
Frau Bieringer, wie geht's Ihnen mit dieser Berichterstattung?
Also ich finde nicht, dass so viel in Medien positiv über Alkohol berichtet. Oder also ich lese keine Texte über das Oktoberfest. So. Ich würde viel mehr die Werbung anmerken wollen und ja, also Medien im Sinn von Filme, von Populärkultur, aber so in irgendwelchen Tageszeitungen jetzt über Weinfeste, also das konsumiere ich halt auch einfach nicht als Medium, deswegen, also nicht Tageszeitungen, genau, ja, sondern dann diesen Text über das Weinfest oder so lokaljournalistische Texte.
Das interessiert einen dann auch wahrscheinlich
Aber das ist ja auch wieder die Bubble, ne? Oder die eigene Sichtweise. Ich habe natürlich, bin hochsensibilisiert für das Thema. Ich habe das Gefühl, ich lese gerade super viel über die Gefahren von Alkohol, ja? Also über Abhängigkeit, Berichte über Menschen, die abhängig sind, über irgendwelche Studien, die wieder sagen, dass keine Menge Alkohol gesund ist oder keinen Schaden verursacht. Also ich finde, das ist eigentlich gerade ganz gut, so was da in den Medien passiert, dass Aufmerksamkeit dafür geschaffen wird. Aber wie gesagt, das ist vielleicht auch meine Bubble oder meine Sichtweise.
Da muss ich sagen, gerade das ist ja eigentlich mit, glaube ich, so ein bisschen auch der Auslöser gewesen, warum wir heute zu diesem Podcast zusammengekommen sind, gerade in der letzten Zeit. In Österreich ist jetzt gerade wieder eine große Veröffentlichung gewesen, wie gesund doch Alkohol sein kann für die Menschen. Ich habe gestern wieder eine Nachricht gelesen, dass also Rotwein sehr gut sein soll, weil es den Kreislauf stützt und ähnliches. Und ich finde gerade das, so etwas sollte man mal abstellen. Also eine Titelzeile, Kölsch ist gesund, halte ich also für schon lebensgefährlich, wenn nicht ordentlich beschrieben wird, welche Nebeneffekte dann auftreten können und welche Gefahren eben auch für Suchtkranke oder Kinder eben auch auftreten.
Herr Thom bezieht sich auf eine Schlagzeile und zwar "So gesund ist unser Kölsch" und die erschien in einem Anzeigenblatt aus dem Hause Dumont. Und darüber hat mein Kollege Michael Borgers vor kurzem in unserer Sendung berichtet.
Wie erklärt der Express denn, dass Kölsch gesund sein soll?
Ja, das erklären die ziemlich zu Beginn. Da ist da zu lesen, Das Robert-Koch-Institut empfehle einen täglichen Reinalkohol-Höchstwert für Männer von 24, für Frauen von 12 Gramm. Und weiter heißt es, ich zitiere jetzt mal wörtlich, wer das befolgt, könnte beinahe täglich bis zu 0,5 Liter Kölsch trinken und tut etwas Gutes für seinen Körper.
Na, sowas gehört verboten auf jeden Fall. Also da bin ich auch konsequent oder habe eine eindeutige Meinung. Aber als positives Gegenbeispiel, Zeit Online hatte gerade einen großen Schwerpunkt, Thema Alkohol, wo nur kritische Texte erschienen sind. So. Und Dry January, zumindest da einmal im Jahr, kommen überall kritische Texte zu dem Thema. Und also ich finde schon, dass es auch das Gegenbeispiel gibt.
Also Dry January, um das nochmal zu erklären, das ist ja, dass man einen trockenen Januar hat. Ne? Das ist, glaube ich, auf Instagram oder in sozialen Medien aufgekommen und ja, verstärkt sich immer mehr. Da machen auch immer mehr Leute mit oder machen eben auch Werbung dafür. Herr Thurm hat vorhin gesagt, Alkohol gehört zur Gesellschaft oder zum Leben irgendwie dazu. Bei Jüngeren ist es ja zum Beispiel eher Cannabis, wo die dann sagen würden, das gehört zum Leben dazu. Darüber wird ja eigentlich fast nur, ich meine, die gesundheitlichen Aspekte, die werden teilweise auch positiv geschrieben. Aber das hat ja überhaupt nie so diesen Einzug genommen. Da ist man ja als Medium oder als Medien auch sehr zurückhaltend. Da würde, glaube ich, jetzt keiner regelmäßig positiv darüber berichten. Das heißt, wenn ich jetzt unsere Diskussion ein bisschen zu zusammenfasse, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass ja zumindest in der Alkoholberichterstattung da jetzt auch so ein Umschwenken doch durchaus kommt. Oder? Oder hängt eben dieses, dass Cannabis eher nicht so gehypt wird, eben auch damit zusammen, dass es weiträumig bislang ja noch verboten ist, zu kaufen zumindest? Wie sehen Sie das, Frau Bieringer?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall das Argument. Es war bisher illegal, dann würde sich ein Medium, glaube ich, keinen Gefallen tun, wenn es positiv darüber berichtet. Aber ich sehe jetzt so im Zuge der Legalisierung schon relativ viele positive Artikel darüber oder Berichterstattung, was ich auch super kritisch sehe. Ich bin auch gegen die Legalisierung. Oder CBD zum Beispiel, ne? Das ist sehr gerade.
Das so Öl, in, ne? Also dieser Wirkstoff.
Mal, ne? Genau, in so Lifestyle, also so ja, urbanen Milieus, als was total Normales ja, verkauft wird, den Menschen. Ja, also das würde ich auch so sehen.
Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich habe aber eine andere Erklärung dafür. Überlegen Sie mal, wie stark die Lobby im Alkoholbereich ist. Wenn Sie überlegen, wer produziert Cannabis? Ja, das sind heute medizinische Firmen oder das Zeug kommt illegal aus dem Ausland. Da hat Frau Bieringer recht, da wird keiner Werbung für betreiben. Jedenfalls noch nicht, solange es noch nicht legal ist. Das kommt dann. Daraus wird eine Industrie entstehen. Wenn ich mir angucke, in unserem kleinen Bergheim hier, in dem kleinen Kaff, ist mittlerweile so ein Laden entstanden, wo Sie die legalen Möglichkeiten heute schon haben. Und warum ist Alkohol heute überall omnipräsent, ist doch völlig klar. Alkohol ist an jeder Ecke zu kriegen. Ja? Wenn Sie überlegen, dass Alkohol wird ja überhaupt nicht deklariert. Jetzt wird gerade wieder Hartseltzer, ein Mineralwasser rausgebracht, steht bei Lidl in der Kassenzone und nur in Millimetergröße steht auf der Rückseite Weininhalt 0,5%. Die Lobby ist so stark, die können sich im Grunde genommen erlauben, was sie wollen. Und da muss man gegensteuern durch Aufklärung. Und ob das bei Cannabis nicht auf Sicht gesehen dann auch noch steigt, ja, vielleicht sinkt dann dafür die Alkoholwerbung, das Alkoholbudget.
Haben jetzt ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Ich meine, gut, Herr Thurm, Sie beschäftigen sich ja wahrscheinlich rund um die Uhr auch mit diesem Thema. Was folgt jetzt daraus? Also müssten wir wirklich mehr machen? Also wir jetzt als Medien, ich frage vielleicht Frau Bieringer zuerst, wie sehen Sie die Entwicklung? Sie haben ja auch selber das Buch geschrieben. Es wird, glaube ich, auch sehr gut besprochen oder Sie reisen auch ein bisschen sozusagen durch die Sender oder promoten es natürlich auch. Aber wie sehen Sie das? Also ist da jetzt auch ein Wertewandel, ein gesellschaftlicher Wandel gerade im Schwange und wird sich das auf die Medien möglicherweise auswirken?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also ich bin ja auch nicht die Einzige, die so ein Buch geschrieben hat. Nathalie Stüben zum Beispiel, auch eine Podcasterin, die über ihre Alkoholthematik, Abhängigkeit, wie auch immer spricht und ein Buch geschrieben hat, was relativ ja, medial breitgetreten wurde im positiven Sinn. Es gibt diverse Podcasts zu dem Thema, es gibt Blogs, bei Instagram gibt es eine große Szene. Also da tut sich auf jeden Fall was. Und gerade bei jungen, auch vor allem Frauen, also das nochmal so als positiven Aspekt, dass es eben natürlich Vorbilder braucht und jemand, mit dem man sich, mit dem man connecten kann auf irgendeine Art. Und ich habe jetzt dieses Buch geschrieben, es wird besprochen, ich werde eingeladen zu Radiosendern, zu Fernsehauftritten, wie auch immer. Und Menschen sehen das und denken, ah, okay, wenn so eine junge Frau, von der man wahrscheinlich nicht gedacht hätte, über ihre Abhängigkeit so offen spricht oder darüber, dass sie es eben nicht unter Kontrolle hatte, den Alkohol, dann geht es vielleicht auch anderen so. Oder dass man mal anfängt, das eigene Trinken zu reflektieren. Darum geht es ja am Ende, ja, dass jedes, also gesamtgesellschaftlich muss sich viel ändern, aber dass auch Menschen bereit sind, ehrlich über ihren eigenen Konsum nachzudenken. Und dafür braucht es Vorbilder. Und ich glaube, dass sich da auch noch viel tun wird in nächster Zeit, dass mehr Menschen bereit sind, über ihre Alkoholproblematik, Abhängigkeit zu sprechen. Und dass da was ins Rollen kommt.
Ich habe auf jeden Fall in der Vorbereitung und jetzt auch in unserer Diskussion gemerkt, was das für ein Riesenproblem ist, nochmal Alkohol in der Gesellschaft, wie wenig das behandelt wird, finde ich schon, also auch aktiv, ja, also die Gefahren und die Realität dieser, ich denke mal, Volkskrankheit, Alkoholkrankheit oder Alkoholsucht, wie immer man das beschreiben muss. Und ich denke schon, dass die Medien da ein bisschen mehr Aufklärung leisten sollten. Herr Thum, Sie haben das letzte Wort als unser Gast. Was würden Sie von den Medien noch erwarten?
Was ich mir von den Medien erwarte, eigentlich einfach nur eine normale, vernünftige Berichterstattung. Schluss mit der Glorifizierung von irgendwelchen Partys und Alkoholexzessen, sondern hin dazu, wirklich auch über das Oktoberfest zu berichten, aber dann wirklich in der Gänze. Über alles das, was dort passiert ist, und auch mit dem Hinweis, warum nicht da, Leute, passt auf, Alkohol kann schädlich sein. Das machen wir beim Rauchen auch.
Ja, und das war nach Redaktionsschluss. Heute mit Burkhard Thum und der Journalistin Eva Bieringer. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal hier dabei sein wollen, wenn Sie dazu Lust bekommen haben, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Tschüss, Brigitte Beetz.
Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen, schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-thum.de.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.